Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, eine Woche mit Handball ist bereits wieder hinter uns gelegen. In unserer letzten Ausgabe ist wieder einiges passiert und das möchte ich natürlich entsprechend hier besprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlen und das mache ich wie immer nicht allein, sondern mit dazu meinen Experten eingeladen, den Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, wir haben uns heute ein spannendes Thema rausgetickt, das Thema Auswärtsspiele in der Bundesliga und ja irgendwie das Problem zu gewinnen auswärts, sondern die Heimteams sind da momentan echt bevorteilt. Damit wollen wir uns aber erst später beschäftigen. Fangen wir mal an mit so ein bisschen Torwart-News, wie ich es beschreiben möchte, denn es gibt da so ein paar Personalien, die bekannt gegeben worden sind. Fangen wir mal mit der an, die am unsexiesten ist, möchte ich vielleicht mal sagen, und zwar der TBV Lemgo Lippe hat seinen Drittliga-Torhüter befördert zum zweiten Mann für die kommende Saison.
Genau, Finn Zecher unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Du hast gesagt, er war jetzt in der dritten Liga bei der zweiten Mannschaft aktiv, hat da seine Spielpraxis gesammelt, konnte auch während einer Verletzung von, ich glaube, Wiesomierski war es, schon ein paar Einsatzminuten auch bei der ersten Mannschaft sammeln und dort auch immer mit trainieren. Und ja, jetzt hat man aufgrund des Abgangs von eben jenem Piotr Wiesomierski zum Saisonende die Stelle frei gehabt als zweiten Torwart hinter Peter Johannesson. Und jetzt hat man sich entschieden, den jungen Finn Zecher da hochzuholen in die erste Mannschaft. Und ja, mal schauen. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entscheidung. Spricht auf jeden Fall für den TBV, finde ich. Direkt ja jetzt einen jungen Torwart zu nehmen. Ich denke mal, sicherlich wären auch noch andere Möglichkeiten da gewesen, vielleicht einen erfahreneren Torwart da auf die Stelle zu setzen. Aber ja, spricht auf jeden Fall für den Verein, dass man da den jungen Talenten auch ja die Möglichkeit gibt und auch aufzeigt, sich entwickeln zu können und aus der dritten Liga dann in die erste aufsteigen zu können.
Genau, das ist ja ganz wichtig, das macht der TBV immer wieder. Wir sehen es ja auch einmal einige Spieler, die es ja auch geschafft haben. Da musst du nach Nordland gucken, da haben es viele ehemalige Jugendspieler vom TBV geschafft, in die Bundesliga zu kommen. Das spielt eine wichtige Rolle, natürlich nicht beim TBV, sondern dann entsprechend in Nordhorn, aber die Jugendarbeit ist auch auf jeden Fall gut. Natürlich ein spannendes Thema genau zu beobachten, weil das ja auch der Grund ist, weshalb man ihn hochgezogen hat, dass ja auch man nicht Wiesomierski finanziell mithalten konnte. Deswegen ist, glaube ich, auch so der retournierte Torhüter eher raus gewesen. Deswegen will man jetzt wieder mit einem erfahrenen und einem jungen Torhüter reingehen und dann mit gilt es dann für den TBV einfach mal ein bisschen das Budget zu erholen. Man träumt davon, irgendwann mal wieder in den EF-Pokal einzuziehen. Finde ich, wir sind momentan noch um einiges weit weg davon, auch tabellarisch natürlich, aber auch finanziell muss da sich noch einiges verbessern, wenn man dann mal wieder in die oberen Tabellenregionen vorstoßen möchte. Ja, Tim, kommen wir von einem jungen Torhüter zu einem sehr, 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 sehr erfahrenen Torhüter. Goraj Skov ist zurück in der Bundesliga.
Ja, richtig. Die Eulen Ludwigshafen mussten nach dem Ausfall von Stefan Hahnemann reagieren und haben jetzt ja Goraj Skov aus Österreich wieder verpflichtet bis zum Saisonende. Ja, du hast es gesagt, sehr erfahrener Torhüter, 42 Jahre alt, als letztes, wie gesagt, in Österreich gespielt, jetzt wieder zurück, davor auch in der Bundesliga unter anderem schon bei Erlangen aktiv gewesen, da auch eine gute Rolle gespielt, zusammen mit Katzian ist da das Torwart-Duo gebildet. Auf jeden Fall denke ich mal schon eine Überraschung und eine sehr, sehr gute Verpflichtung, die den Eulen im Abstiegskampf definitiv helfen wird und auch bestimmt auch mal für ein, zwei Punkte sorgen kann. Dafür ist Skov auf jeden Fall noch gut genug.
Das auf jeden Fall. Und man hat ja selbst gesagt, er wäre ja, glaube ich, gerne geblieben, wenn man es so hört in Erlangen, dass er gerne noch einfach seinen Teil dazu beigetragen hätte. Man hat sich aber entsprechend anders entschieden. Beim HC Erlangen hat ja jetzt auch mit Carsten Nichtein keinen ganz blinden Tor, der sich verpflichtet. Deswegen sehr, sehr schön zu sehen, dass er mit zurück ist und dann vielleicht auch damit helfen kann, dass Eulen Ludwigshafen das Wunder 3.0 gelingen wird. Mal gucken, wie das dort weitergehen wird. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Kommen wir dann zu einem weiteren Torhüter, der ist dann ein bisschen, also nicht ganz so erfahren, aber vielleicht internationaler Klasse auf jeden Fall ganz, ganz hoch anzusiegen. Rodrigo Corrales, Torhüter, momentan noch bei PSG, also bei Paris, und der wird wohl kommende Saison wechseln, Tim. Beziehungsweise das steht schon fest, aber der Verein steht jetzt wohl fest.
Genau, man hat ihm mitgeteilt vor ein paar Monaten, dass man nicht mehr mit ihm plant. Man hat auch schon einen Nachfolger für ihn bei PSG vorgestellt. Und laut der spanischen Zeitung Marca wird er nach der Saison Apats Derbik in Veszprém ersetzen. Er wird wohl seine Karriere beenden. Er ist dann 40 Jahre alt. Mal gucken, ob das so auch zustande kommt. Muss man auf jeden Fall nochmal abwarten. Ja, und dann wird Corrales mit Wladimir Čupara und Martin Šekely ein Torwarttrio bilden und er hat wohl bis 2024 unterschrieben, beziehungsweise wird es so machen. In der Hinsicht interessant, dass der Trainer David Davies einen Vertrag bis 2023 hat, also nochmal ein Jahr länger als der Trainer. Ja, auf jeden Fall für West Brom wäre das auf jeden Fall ein guter Nachfolger. Natürlich ist Corrales nicht auf dem Niveau von Sterbik, aber ich denke, in dem Trio mit Čupara und Šekely ist es auf jeden Fall auch wirklich ja, ein ordentliches Faustpfand.
Das auf jeden Fall. Das wäre natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten, ja, wenn sie entsprechend kommen würden. Das würde dieses ganze Team, was ja momentan auch bei West Brom so viel Weltklasse, dann nochmal einen Schub geben und ja auch diesen Traum, vielleicht auch dem Champions League endlich mal zu gewinnen, vielleicht noch ein bisschen näher kommen. Das muss man dann genau mal drauf gucken. Er war ja auch in Einsatz vor Rodrigo Corrales. Jetzt wollten sich ja so letztens überzeugen, die Flensburger, ja, wie gut er eigentlich ist. Corrales hat zwar wenig Spielzeit bekommen, weil Vincent Gerard eine gute Partie gemacht hat. Trotzdem hat am Ende durch Sieg dazu gereicht, Paris gewonnen. Das ist jetzt nicht die große Überraschung, Tim. Es ist, glaube ich, vielmehr einfach damit, dass Flensburg doch hat mithalten können. Also, dass sie dann noch so knapp nur verlieren am Ende, hätte ich aufgrund der Probleme der Flensburger nicht so gedacht.
Ja, und vor allem ist es eher jetzt bitter, weil ich finde, es wäre deutlich mehr möglich gewesen, weil Paris hat wirklich kein gutes Spiel abgeliefert. Und hätten die Flensburger da ein, zwei unnötige Fehler weniger gemacht, hätten sie mindestens einen Punkt zu Hause behalten können. Also es wäre definitiv im Rahmen des Möglichen gewesen. Von daher, auch wenn eine Niederlage mit einem Tor generell immer bitter ist, vor allem dann gegen Paris, ist es jetzt einfach doppelt bitter, weil eigentlich mehr möglich gewesen wäre. Und ja, wenn ich das dann vielleicht auch mit dem letzten Jahr vergleiche, da hätten sie so eine Chance vielleicht sich nicht nehmen lassen. Aber nun gut, ja, Mike Machulla hat es auch gesagt, mit dem Auftreten der Mannschaft ist er auf jeden Fall zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht. Ja, man hat jetzt quasi zur Pause in der Champions League 7-7 Punkte nach der ersten Hälfte der Gruppenphase und ist damit Fünfter. Ja, für die Flensburger, wir haben es in den letzten Wochen angesprochen, sie haben sich schwer getan, jetzt ist gegen so ein Top-Team so knapp zu verlieren, kann jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Schub geben, der Mannschaft vielleicht mal ein bisschen Sicherheit geben. Auf jeden Fall war es doch schon ein deutlicher Schritt. Ja, wie gesagt, ist einfach bitter, dass diese kleinen Probleme am Ende dann ja einen Überraschungssieg dann verbaut haben oder hat.
Ja, genau. Wenn wir uns aber angucken, die Wurfquote trotzdem mit 72% war wirklich, wirklich gut, das muss man ganz klar sagen. Und ja, wenn man die kleinen Fehler nicht gehabt hätte, hätte man vielleicht wirklich dieses Spiel gewinnen können. Und das wäre auch ganz, ganz wichtig gewesen, das angesprochen, Platz 5, 7-7 Punkte. Das ist solide, aber es geht mit Sicherheit noch besser. Und jetzt zumal die beiden Auswärtsspiele anstehen in Paris und in Barcelona und dann im Aalborg zum Rückspiel kommt, da stehen jetzt einige wichtige Wochen in der Champions League an für die Flensburger, die, das können wir schon mal sagen, ab kommender Saison ohne Holger Klarnow auftreten werden, das wissen wir ja schon. Und er hat auch bekannt gegeben, Tim, Holger Klarnow, er wird seine Karriere entsprechend beenden und damit vielleicht einer der ganz, ganz großen Rückraumrechten im deutschen Handball.
Ja, richtig. Er wird zur nächsten Saison dann in die Geschäftsstelle der SG wechseln. Ja, er hat ja jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder durchblicken lassen, dass er jetzt von Jahr zu Jahr denkt, auch aufgrund seiner Verletzungshistorie. Und ja, jetzt hat er dann tatsächlich entschieden, nach der Saison aufzuhören. Ja, wie gesagt, wir haben schon drüber gesprochen in den letzten Wochen. Man hat mit Franz Semper ja schon vorgesorgt auf der Position und einen Nachfolger schon präsentiert. Ja, eine große Karriere, definitiv. Spielt jetzt seit 2011 für die SG, vorher auch unter anderem Nordhorn aktiv gewesen. Ja, unter anderem natürlich Meister geworden, zweimal den Pokal gewonnen, Europapokal der Pokalsieger, Champions League-Sieger, natürlich Weltmeister 2007. Also, ja, große Erfolge. Große Karriere auf jeden Fall und ja, auf jeden Fall schade, aber so ist es nun mal. Wird nicht jünger, von daher auf jeden Fall eine große Karriere, die zu Ende geht.
Ja, das auf jeden Fall. Er wird uns echt auf jeden Fall fehlen. Wirklich ein absolut Top-Sportsmann, sportlich natürlich. Ich glaube, er hat mittlerweile, glaube ich, den Rekord mit den meisten Feldtorschützen, wenn ich mich nicht mehr täusche. Also von daher jemand, der dem Sport auf jeden Fall fehlen wird. Aber er bleibt ja der SG treu, er bleibt dem Handball treu und vielleicht wieder noch irgendeiner anderen Position dann nochmal, die er dann noch weiter ausführen kann. Ja, Tim, von dem einen Topspiel wollen wir vielleicht auch zum anderen Topspiel wechseln, was so ein bisschen näher an uns gelegen ist. Und zwar das Spiel zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und dem THW Kiel. Das war ja mit Spannung erwartet worden, das Topspiel. Es ging für beide Mannschaften um viel. Natürlich, THW konnte sich da entsprechend weiter absetzen. Für Rhein-Neckar-Löwen ging es irgendwie noch darum, so vielleicht ein bisschen so die Rechtschancen für die Handball-Bundesliga aufzubewahren, denn mit 8 Punkten Rückstand bei der Niederlage wäre man schon entsprechend weit weg gewesen. Ja, und wir müssen sagen, die Rhein-Neckar-Löwen, sie leben und sie haben auch bewiesen, dass sie in Top-Mannschaften bestehen können, wieder einmal.
Ja, richtig. Am Ende ein 26-25 gegen Kiel und ja, wenn man sich das Spiel anschaut, vor allem die erste Viertelstunde, ich glaube, da hätte keiner mehr mit gerechnet. Also das war komplett verrücktes Spiel. Es ging hin und her. Zunächst sah es einfach so aus, als würden die Kieler das komplett dominieren. Lagen schon mit 13-6 vorne. Hatten eigentlich alles im Griff. Dann gab es einen 4-0-Lauf kurz vor der Pause von den Löwen. Dadurch hatten sie 3 Tore Rückstand zur Pause. Und ja, da hat man dann wohl in der Kabine gemerkt, gut, wir können das hier schaffen. Ist dann in Führung gegangen, hat dann eine Viertelstunde vor Schluss mit einem Tor geführt. Ja, die Kieler kamen nochmal zurück, gingen nochmal in Führung, lagen 3 Tore vorn, 4 Minuten vor Schluss und am Ende, ja, haben es die Löwen dann doch noch irgendwie umgebogen und das Ding gewonnen. Also eine wirklich großartige Leistung. Und ja, vielleicht gibt es ja jetzt einen kleinen Boost für die Löwen. Wer weiß, dass sie da wieder komplett oben drin sind. Ja, für Kiel jetzt der 4. Minuspunkt oder die Minuspunkte 3 und 4. Und damit sind sie jetzt Zweiter, auch was die Minuspunkte angeht, hinter Hannover. Somit die Bundesliga wieder komplett spannend, komplett offen. Ja, sehr, sehr stark.
Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich sehr, sehr wichtig für die Spannung der Bundesliga, denn jetzt hat der THW entsprechend 4 Minuspunkte. Man hatte vorher so das Gefühl, hey, die können hier irgendwie so ein bisschen machen, was sie wollen in der Bundesliga und sehen echt sehr, sehr gut aus. Und wir müssen gerade aus Kieler Sicht über die zweite Halbzeit sprechen, die da nicht so gut gewesen ist. Wenn wir mal gucken, Mikkel Appelgren reingekommen, Ende der ersten Halbzeit, 12 Paraden, eine Quote von unfassbaren 50%. Also da müssen wir definitiv über die Chancenbewertung bei den Kielern reden, die auch da ein bisschen ohne Dummer Geduffnack gespielt haben. Ja, sie sind doch wirklich verwundbar und Appelgren, man hat es wieder mal gesehen bei den Löwen, wenn eine Torhüter nicht funktioniert, wie Palika nur 3 Paraden, 18%, ist halt der andere sofort da und mordet das Tor zu.
Ja, definitiv. Es ist einfach ein unfassbar ausgeglichenes Torhüter-Duo bei den Löwen. Ja, du sagst es, wenn einer mal einen schlechteren Tag hat, kann der andere direkt mit einer Top-Leistung aufhorchen lassen. Das hat in dem Fall Appelgren getan. Auch den letzten Wurf von Duvniak dann spektakulär gehalten. Muss man so sagen. Ja, ansonsten Gensheimer in der entscheidenden Phase mit wichtigen Toren, am Ende 8 von 10. Ein Andi Schmid, der mit seinem Tempospiel die Kieler vor Probleme gestellt hat. Und generell muss echt sagen, die Löwen haben das vor allem in der Crunch-Time dann wirklich gut gemacht. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr überrascht gewesen, als ich das Ergebnis dann gesehen habe. Also damit hätte ich dann nicht gerechnet. Und bei den Kielern, ja, bisher lief es eigentlich einwandfrei in der Saison, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Aber trotzdem, dass sie so einen 7-Tore-Vorsprung hergeben, das ist dann auf jeden Fall schon ein bisschen bedenklich. Mal schauen, wie sie jetzt in der nächsten Partie dann darauf reagieren, gegen Hannover. Also direkt das nächste Topspiel. Das sollten sie auf jeden Fall zu Hause dann gewinnen, sonst könnte es dann auf einmal schon ganz anders aussehen. Und dann sind sie am Ende jetzt nach den 2 Wochen von Topspielen im Hintertreffen. Und ich denke, das wollen sie da oben im Norden nicht.
Nee, das wollen die mit Sicherheit nicht. Deswegen wird es mit Sicherheit darüber diskutieren sein muss. Da Marco Duvniak 7 von 17 auch entsprechend keine gute Quote gehabt. Auch Eckbert hatte 1-2 Dinger dabei. Ich hatte 4 von 6, wo ich mir auch gewundert habe, hey, was sind das eigentlich für Würfe, die er sich dort erlaubt hat? Deswegen, es war schon wirklich sehr, sehr interessant und es ist dort wieder etwas aufgefallen, was jetzt so ein bisschen durch die Saison zieht. Das Auswärtsteam tut sich sehr, sehr schwer, das muss man einfach ganz, ganz zugeben, aber darüber wollen wir in einer kurzen Sprause sprechen, hier bei Andorf, euer Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und ich habe gesagt, wir wollen uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, Auswärtsproblematik bei den Handballteams, denn wenn wir uns die Tabelle angucken und uns die Auswärtstabelle anschauen, da sehen wir, dass nur zwei Teams eine positive Bilanz haben, die Kieler immer noch positiv, auch wenn sie jetzt verloren haben, aber beide Niederlagen auswärts bekommen, insgesamt zwei Teams, wie gesagt, mit positiver Bilanz, fünf mit ausgeglichener. Tim, was ist los mit den Auswärtsteams? Warum können sie auswärts nicht gewinnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Beobachtung, vor allem gestern, wenn man sieht, dass alle drei Auswärtsteams zur Pause in Führung lagen, Kiel mit 3 Toren, Erlangen mit 2 Toren beim Bergischen AC und auch Stuttgart mit 2 Toren in Baling. Und ja, am Ende konnte kein Team gewinnen. Stuttgart holte einen Punkt immerhin. Das ist dann schon sehr interessant, vor allem auch, wenn man sich anguckt, dass teilweise auch deutliche Führungen hergegeben werden mit den Kielern, die haben wir es gerade angesprochen. Auch Stuttgart hat nach den ersten 10 Minuten wirklich deutlich vorne gelegen. Und auch Erlangen war komfortabel in Führung. Also ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Einen wirklichen Grund dafür habe ich jetzt nicht. Okay, bei Kiel kann man sagen, sie haben vor 13.000 gespielt in der ausverkauften SAP Arena in Mannheim. Das ist definitiv, vor allem als dann die Löwen wieder näher rankamen, dass es dann Hexenkessel wird und das auch natürlich für die Gäste, das Gästeteam ja ein bisschen an die Nerven geht, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann ein Faktor ist, die Zuschauer. Aber ansonsten, ich weiß es nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht so erklären, dass es so gravierend ist auch.
Ja, das muss ich wirklich sagen. Und ich habe jetzt mal ein bisschen auch mich mal schlau gemacht, ein bisschen mal rumgeschaut, hey, wie sieht das eigentlich in anderen Ligen aus? Und habe mir mal die französische Liga angezogen, weil das ist ja immer so ein bisschen die Liga, an der man sich auch orientiert, weil die auch ähnlich stark ist, wenn man jetzt bei der Ungarn oder so weiter hinguckt oder so weiter. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt tun, einfach weil da die, weil die Diskrepanz zwischen den Top-Teams und den anderen Teams schon etwas größer ist als in der Bundesliga. Und da können wir mal vergleichen. Da gab es in dieser Saison bisher 3 Teams mit positiver Bilanz, 6 mit ausgeglichener. Das ist aber bei 14 Teams der Fall. Also da sieht man schon, dass da ja auswärts dann schon ein bisschen mehr passieren wird. Und das ist etwas, was natürlich genau beobachtet werden muss. Also es gibt natürlich auch Teams, die so ein bisschen Probleme haben, daheim zu gewinnen, wie Göppingen oder auch wie TVB Stuttgart. Aber trotzdem, ja, es ist scheinbar irgendwie ein Thema. Ich glaube, es ist mehr so ein Kopfding-Gefühl, Tim, würde ich sagen.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, wie gesagt, also man weiß, wie wichtig irgendwie Auswärtspunkte sind, vor allem in so einem Topspiel. Man geht ja sowieso in die Saison, dass man sagt, man muss auf jeden Fall die Heimspiele auf jeden Fall gewinnen und dann sind auswärts die Big Points zu holen, vor allem halt in den direkten Duellen. Das gilt sowohl für den Meisterschaftskampf als auch für den Abstiegskampf. Und ja, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass dann der Kopf ein bisschen zu rattern anfängt, wenn man dann einigermaßen komfortabel führt und der Gegner dann vielleicht nochmal 2, 3 Tore in Folge wirft und man dann merkt, oh, vielleicht könnte es jetzt doch nochmal eng werden. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Wie gesagt, das kann ich mir so durchaus vorstellen.
Es war ja auch gestern wieder ganz komisch. Zur Halbzeit haben alle 3 Teams auswärts geführt. Es gab keinen einzigen Auswärtssieg. Also das ist schon wirklich da sehr, sehr spannend. Also das muss man da auch ganz einfach zugeben. Man hat es ja bei den Kielern gesehen, kommen raus, machen 1, 2 Dinger, die so nicht funktionieren. Auf einmal ist die Halle da, es belebt, du wirst nochmal gepusht. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn wir uns das mal auch angucken, in den letzten Jahren, da war es immer so, dass es nie mehr als 6 Teams mit positiver Bilanz gegeben sind. Das waren immer so die 6 Top-Teams insgesamt. Sogar 17, also von 2014-15 Saison bis 2017-18 und so weiter habe ich mal zurückgeguckt, waren es jeweils 5 Teams, letztes Jahr, wie gesagt, 6 Teams mit positiver Bilanz. In Frankreich ist es da ein bisschen schwankender teilweise, also 15, 16, 16, 17 hatten sie nun mal 3 Teams mit positiver Bilanz, 1 mit ausgeglichener und 17, 18 waren es dann sogar 7 Teams, also die Hälfte der Liga, die eine positive Bilanz auswärts hatte. Also da ist dann schon eher nicht dieses Thema, nicht das Halle die Fall. Also das ist schon wirklich sehr, sehr kurios und ich denke, da müssen halt auch die Trainer irgendwie dann ansetzen. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, aber irgendwie muss man ja eine Lösung finden, dass man auch mal da auswärts gewinnt, Tim, weil sonst wirst du halt nicht deutscher Meister oder wirst halt nicht in den Europapokal einziehen.
Ja, Definitiv, was bei den Kielern aber ganz interessant ist, dass sie ihre vier Auswärtsspiele in der Champions League allesamt gewinnen konnten. Unter anderem ja dann in oder bei Vardar Skopje und in Veszprém und das auch ziemlich deutlich. Also ich weiß nicht, bei den Kielern, woran es da jetzt in der Bundesliga genau liegt, keine Ahnung. Vielleicht ist man dann auswärts in Mazedonien und Ungarn nochmal ein bisschen motivierter als, keine Ahnung, in Mannheim, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber du hast auf jeden Fall recht. Wie gesagt, die Big Points, um ja für eine Vorentscheidung irgendwie sorgen zu können, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Saison holst du nun mal in diesen direkten Duellen und auch auswärts. Da kannst du deinen Konkurrenten auf jeden Fall immer doppelt wehtun. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten so weitergeht, ob sich der Trend verstärkt oder ob sich ja die Gästeteams vielleicht dann fangen.
Ja, das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Ich habe auch natürlich Champions League auch mal angeguckt. Bei 86 Spielen bisher als Gruppe A bis D durchgegangen. 27 Auswärtssiegerquote von 32,5%. Das ist eigentlich so in Ordnung, würde ich sagen. Jedes dritte Spiel knapp. Auch wenn man mal guckt, Teams in positiver Bilanz. Paris, haben wir schon gesagt. Vardar, Barca, Szeged, Albor, Kiel, Montpellier, Bukarest, auch aus der Gruppe C. Bidasoa, Irun und IK Sevehof. Also von daher, gibt es da schon einige Teams und das ist da schon vielleicht auch die Diskrepanz etwas größer zwischen den Top-Teams und den Teams, die dann ein bisschen hinten dran sind. Deswegen ist das wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir natürlich genau im Beobachten werden. Ich bin mal wirklich gespannt, ob es da irgendwie Besserungen geben wird, weil nur so zwei Teams mit positiver Bilanz, das wäre auch schon wirklich sehr, sehr überraschend. Das wird auch mir auch zu denken geben, wenn das wirklich, ja, die Top-Teams nicht hinbekommen, auswärts noch besser sich zu präsentieren oder auch andere Teams sich dann auswärts so schwer tun würden. Aber das ist dann vielleicht dann das Thema, wenn wir uns mal mit Ende der Saison beschäftigen und mal gucken, hey, wie sieht das überhaupt aus? Wie hat man auswärts und daheim gepunktet? Dann gucken wir da entsprechend weiter drauf. Ja, Tim, lass uns jetzt so ein bisschen gucken mit der nächsten oder mit den kommenden Spielen, die jetzt anstehen am Wochenende und werfen den Blick auf das schon eigentlich Topspiel, möchte ich schon sagen. Mengelsung gegen Leipzig am Samstag, 20:30 Uhr. Ja, das ist ein schönes Spiel, das wird mit Sicherheit spannend werden. Leipziger möchten oben dran bleiben. Mengelsung möchte auch natürlich entsprechend gute Leistung zeigen, um möglichst wenig Punkte zu sammeln. Haben ja mit 7 Minuspunkten bisher die viertwenigsten. Also von daher, das Spiel wird mit Spannung erwartet werden.
Ja, definitiv. Beide Mannschaften ungefähr auf Augenhöhe, was die Punkte angeht und die Platzierung. Melsung auf 6 mit 15 zu 7 Punkten, Leipzig auf 8 mit 14 zu 8 Punkten. Von daher, das dürfte auf jeden Fall ein enges Spiel werden. Und auch ein sehr spannendes Spiel. Die beiden sind ja schon im DHB-Pokal aufeinander getroffen in Leipzig. Dort konnte Melsung mit 3 Toren gewinnen. Also ich denke, das zeigt auch nochmal, dass wir durchaus ein spannendes Spiel erwarten können. Ja, in dem Spiel der Matchwinner war Marino Maric mit 7 von 7 vom Kreis. Auf den könnte man dann, denke ich mal, achten. Ja, bei Melsungen wird es jetzt auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie sie jetzt die 12-Tore-Niederlage in Kiel abschütteln und ob sie es schaffen, sie abzuschütteln. Auf jeden Fall ist wieder mal eine Reaktion gefordert von der Mannschaft, wie schon nach der deutlichen Niederlage in Balingen. Nach der konnten sie mit 2 Toren gegen Magdeburg gewinnen. Also vielleicht ein gutes Omen für sie. Ja, aber ansonsten, ich denke, es wird sehr, sehr eng. Aber wenn man nach dem Trend geht, wir haben gerade drüber gesprochen, sollte Melsungen die Punkte zu Hause behalten.
Genau. The trend is your friend, heißt es ja so schön im Englischen, deswegen. Schauen wir da mal, wie es dann sein wird. Mit Sicherheit auch da der Faktor Heimspiel, werden wir natürlich genau beobachten, wie das da auch funktioniert wird. Aber Melsungen für mich auch da der Favorit, auch wenn es Leipzig mit Sicherheit den Melsungen entsprechend schwer machen wird. Ja, kommen wir ein bisschen weiter. Und wir haben noch einige weitere Spiele, die natürlich auch anstehen. Wenn wir mal gucken, Füchse müssen dann gegen Nordhorn ran, auch kein einfaches Spiel. Flensburg daheim gegen Göppingen. Also auch da müssen die beiden Top-Mannschaften auf der Hut sein. Gerade die Füchse ist das Auswärtsspiel, da haben wir nochmal erwähnt haben. Nordhorn hat es ja auch schon andere Mannschaften sehr schwer gemacht. Also von daher, da sind sie mit Sicherheit gewarnt, die Berliner.
Ja, definitiv. Nordhorn hat ja in den letzten beiden Spielen eigentlich gute Leistungen gebracht. Mit einem Tor gegen Minden verloren, mit einem Tor in Hannover verloren. Von daher, da sollten die Füchse auf jeden Fall gewarnt sein, dass sie hier das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, auch gegen Leipzig hat Nordhorn ja bisher den einzigen Saisonsieg einfahren können. Auch das ist ja wirklich ein Team, das oben mit dabei ist. Also ja, die Füchse sollten gewarnt sein. Ja, Veli Petkovic hat auch ja schon vor Nordhorn gewarnt, dass es immer unangenehm ist, auch vor allem in Nordhorn und in Lingen zu spielen. Von daher, ja, mal schauen, wie die Füchse sich da schlagen. Ja, ich denke, nach dem Sieg gegen die Löwen haben sie sich jetzt so ein bisschen, ja, rehabilitiert nach der Niederlage in Balingen. Jetzt müssen sie, denke ich mal, ja, weiter die Punkte sammeln. Vor allem, wenn man sich das Programm dann anguckt, in Magdeburg gegen Melsung, in Melsung im Pokal und dann in Hannover und gegen Kiel. Also, jo, da sind jetzt bis Mitte Dezember wirklich ein paar sehr, sehr schöne Spiele für die Füchse dabei. Also, da sollten sie jetzt auf keinen Fall Punkte lassen in Nordhorn. Das sollten sie tunlichst vermeiden.
Da sollten sie auf jeden Fall, wenn sie weiter oben dran bleiben wollen, dann müssen sie wirklich gucken, dass sie keine weiteren Punkte verlieren. Diese Wochen werden also sehr, sehr wichtig werden. Ja, für die Berliner haben wir natürlich ein genaues Auge drauf, auch darauf, wie die Mannschaft dann reagieren wird. Jetzt muss man natürlich auch wissen, dass William Petkovic nicht mehr der Trainer sein wird. Bin auch sehr, sehr gespannt darauf, wie dann die Mannschaft dann mit ihm umgeht, gerade für den Fall der Fälle, falls es nicht laufen sollte. Tim, dann lass uns gleich noch auf die Champions League gucken, weil da, finde ich, steht ein ganz, ganz spannendes Duell ja an, mit Kiel gegen Porto. Da warte ich ja sehr, sehr gespannt auf, weil wir haben es ja gesehen, Porto, das ist eine Mannschaft, die darf man nicht unterschätzen, haben sie auch bisher in der Champions League bewiesen. Was traust du Porto in Kiel zu?
Ja gut, in Kiel ist natürlich immer eine Sache für Auswärtsteams, für Porto in dem Fall. Von daher, ich denke, es wird auf jeden Fall der THW ist auf jeden Fall Favorit meiner Meinung nach, auch relativ deutlich. Also ich erwarte schon, dass hier Kiel durchaus souverän auftritt. Natürlich, wenn es eng wird, könnte das Löwenspiel im Kopf sein, im Hinterkopf der Kieler. Da könnte Porto dann, denke ich mal, schon eine Chance sehen und wittern. Die letzten beiden Spiele hat Porto in der Champions League unentschieden gespielt, gegen Montpellier und gegen Zaporozhye. Ja, davor auswärts mit 10 Toren in Veszprém verloren, aber auch schon Kielce geschlagen. Also jetzt auf jeden Fall bisher eine solide Saison, finde ich, für Porto. Sind im Moment mit 6 Punkten auch Sechster. Das sieht im Moment auch gut aus, dass sie da in die nächste Runde einziehen. Also auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner. Das wissen wir auf jeden Fall auch schon aus dem ERF-Pokal in der letzten Saison. Und ja, von daher, ich denke mal, das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Aber im Endeffekt sehe ich die Kieler doch einen Ticken vorne.
Ja, das denke ich auch. Gerade daheim spielen sie bisher wirklich sehr, sehr gut unterwegs in der Champions League. 11 Punkte schon geholt. Also von daher wirklich ganz, ganz stark. Da sollte man wirklich ganz hoch anrechnen, was die Kieler dort momentan in der Champions League leisten und wie sie sich auch da dastehen. Zumal sie mit Sicherheit sich auch rehabilitieren wollen für die Niederlage, die sie jetzt kassiert haben in bei den Neckarlöwen. Das Thema der Wochen aktuell, die Auswärtsteams können nicht gewinnen bei anderen Mannschaften. Deswegen müssen wir natürlich da mal ein genaues Auge drauf halten. Wir sind ja mit am Ende unserer Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal eine Rezension an lassen bei iTunes bzw. bei Apple Podcast. Gibt natürlich 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik drauf. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Was sind vielleicht mal Themen, die wir uns annehmen sollten? Das sind wir sehr, sehr offen für eure Vorschläge. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne Fragen stellen, unter sowohl bei Facebook, bei meinsportpodcast.de natürlich Möglichkeit, uns zu schreiben natürlich, aber auch und auch mit uns in Twitter in Kontakt zu treten. Mein Handle ist Zipmaster56. Bei Tim ist es tim_detdetmar23, alles klein geschrieben. Das heißt, uns auch mal anschreiben, Fragen stellen, dann werden wir die dann nächste Woche Freitag, wir haben immer Freitagsaufnahmezeit, 12 Uhr ungefähr, nehmen wir dann auf, könnt ihr uns da in Fragen stellen und dann werden wir diese Fragen dann auch entsprechend beantworten. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und alles Gute hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.